Der etwas andere Sommer ist weiter fortgeschritten und hier ist die erste Ausgabe des Podcast Malteser HRS, der Talk nach der Sommerpause. Eine besondere Folge, da ich euch heute alleine als Gastgeber begrüßen darf. Ich bin Peter C. Klein und freue mich auf meinen heutigen Gast. Er hat als Zivildienstleistender am Standort Oestrich-Winkel seine Zeit bei den Maltesern begonnen. Zuvor hat er eine Ausbildung als Bankkaufmann durchlaufen. Viele Stationen vom Rückholdienst, der Malteserhaus-Notrufzentrale und dem regionalen Abrechnungszentrum haben ihn bis zu seiner heutigen Aufgabe begleitet. Er leitet das IT-Kompetenzzentrum der Region HRS. Herzlich willkommen, Thorsten Kreidel.
Hallo Peter, danke für die Einladung.
Ja, dein Weg hat dich durch die vielfältigen Aufgaben bei den Maltesern begleitet und die IT auch. Und die hat, glaube ich, immer eine Rolle gespielt. Ist das richtig? Habe ich das richtig wahrgenommen?
Das ging bei mir schon mit 13, 14, 15 los. Erster PC. Damals waren die Dinger ja noch riesengroß und laut und teuer. Teuer sind sie heute auch noch. Und da habe ich mich schon ganz früh reingedacht und Lust gehabt, Dinge auszuprobieren, habe ganz viel kaputt gemacht, habe es wieder repariert, Learning by Doing halt.
Und ja auch in der Fläche unterwegs gewesen, wenn ich jetzt gerade so an den Rückholdienst denke, das ist ja jetzt nicht die reine IT-Aufgabe, sondern das ist ja wirklich eine fahrende Tätigkeit dann auch gewesen.
Das war damals noch was ganz anderes. Ich wollte irgendwas Vernünftiges im Zivildienst machen nach meiner Banklehre, nachdem ich da schon festgestellt habe, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Und habe bei den Maltesern was ganz Gutes gefunden und da hieß es, machst mal Hausnotrufzentrale, machst mal Rettungsdienst, machst mal dies, machst mal jenes. So einen reinen Verwaltungsjob hatten die damals nicht frei und ja, so kam es auch, dass ich für Rückholdienst gefahren bin.
Und ein großes Jubiläum gab es für dich im letzten Jahr auch, 25 Jahre bei den Maltesern.
Oh Gott, ist das schon wieder so lang her.
Wie fühlt sich das an?
Gut. Das fühlt sich toll an. Du hast ein Wissen über diese 25 Jahre, du kennst Menschen über diese Zeit, du kennst den Laden über diese Zeit. Also es ist toll, es macht Spaß, einfach so lange dabei zu sein.
Heute bist du Leiter des IT-Kompetenzzentrums der Region HRS und neben dir gibt es noch zwei tolle Kollegen im Team, die sich um die alltäglichen Fragen der IT kümmern. Grundsätzlich ist ja die Socura unser IT-Dienstleister der Malteser. Welche Fragen und Aufgaben liegen denn bei dir und deinen Mitarbeitenden?
Das ist aus ganz verschiedenen Richtungen definiert, was wir tun. Einmal definiert die Socura uns, die nennt das IT-Verantwortlicher der Region. Das gibt es in jeder Region. Das können Personen sein, das kann auch eine Person sein. Da sind wir bei den Maltesern recht unterschiedlich aufgestellt. Mhm. Und das setzt voraus oder diese Funktion ist beschrieben mit beispielsweise Genehmigungstickets. Also wenn ein Anwender ein Notebook bestellt, muss das ja irgendjemand prüfen. Mhm. Wir haben die finale Genehmigung gegenüber der Socura und sagen, ja, das passt. Also hat auch der richtige Vorgesetzte, passt die Kostenstelle. Haben wir vielleicht noch ein Notebook im Lager liegen, was am Einstauben ist, was wir rausgeben wollen, solche Dinge. Das sind Mitsprachen, Absprachen mit Socura. Zweimal im Jahr treffen wir uns, bekommen Neuerungen vorgestellt, tauschen uns auch mit den anderen IT-Verantwortlichen aus. Das sind so die Dinge, die Socura uns vorschreibt, die wir machen. Da gehört noch viel mehr dazu. Das wird es aber jetzt, glaube ich, im Rahmen sprengen. Aber das ist so.
Das heißt also auch ein nachhaltiger Blick, wenn du jetzt gerade sagst, ihr guckt, liegt ein Notebook vielleicht noch auf Lager, dass man quasi nicht unnötig viele IT vorhält an den einzelnen Standorten, sondern dann auch durchaus durchtauschen kann und die Stärke der Region dann nutzt.
Genau so ist es. Das haben wir mal versucht über den Bund zu lösen, also über alle Regionen hinweg. Das hat nicht so gut funktioniert, aber innerhalb von HRS machen wir genau das, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, nicht gleich neu besetzt wird, bevor das Notebook jetzt ein halbes Jahr rumliegt, weil die Dinger sind ja geleast. Das heißt, wir zahlen, auch wenn es nicht genutzt wird, versuchen wir das an einen anderen Standort zu verbringen. Und mal abgesehen von großen Kopiersystemen, wo das recht aufwendig ist, Notebook-Monitor ist immer schnell verschickt.
Klingt cool. Als was siehst du das IT-Kompetenzzentrum?
Das IT-Kompetenzzentrum ist für uns eine ganz große Chance, Dinge zu bündeln, die wir anderweitig nicht abbilden können oder nicht in einzelnen Dienststellen auf kleinen Ebenen, sondern weiter oben zusammenfassen wollen. Wir holen uns tatsächlich ein bisschen Know-how, viel Know-how, an eine Stelle, von der aus wir Dinge betreuen können und können das gebündelt weitergeben. Weil was soll eine Dienststelle irgendwas für sich selbst entwickeln und die andere Dienststelle im Nachbarort hat da nichts von. Und da sehe ich unsere Chance, Dinge einfach für die ganze Region zu machen und jeden daran teilhaben zu lassen, was wir Tolles haben. Wir bündeln Lösungen, die wir jetzt schon haben, die sind wir gerade noch am Katalogisieren, erfassen und wollen die dann auch den anderen Dienststellen zur Verfügung stellen. Und das tun wir jetzt schon im Austausch, wenn irgendwo in einer Besprechung, in einem Talk, in irgendwas die Anforderung kommt, ich hätte doch gerne, und wir sagen können, ja, haben wir. Morgen machen wir einen Termin aus und dann binden wir dir das ein. Und da sehe ich unsere Chance als Kompetenzzentrum drin.
Das heißt jetzt ein bisschen frech gefragt, eine doch zweite zentrale Sucura innerhalb der Region?
Nein, genau das nicht. Und da sind wir vorhin nicht weitergekommen. Du hattest ja die Frage gestellt, was unsere Aufgaben neben Sucura sind.
Ja.
Wir haben einmal die Aufgaben, die Sucura uns vorgibt, in denen wir uns auch bewegen. Wir haben aber auch die Aufgaben, die wir uns selbst stellen. Und da wollen wir genau das abdecken, was die Sucura uns nicht anbieten kann oder nicht anbieten will. Da gibt es verschiedene Gründe. Es ist auch meistens nicht bös gemeint. Die Sucura stellt Systeme, aber die Sucura stellt keine Inhalte.
Hast du ein Beispiel?
Ja, klar. Du willst eine SharePoint-Seite haben und willst dir da irgendwelche tollen Sachen draufstellen. Die Sucura sorgt dafür, dass das SharePoint läuft und sich die Menschen einloggen können.
Mhm.
Also wir sind mit Konten und den entsprechenden Systemen von Microsoft versorgt. Wir helfen dir dabei, die SharePoint-Seite aufzubauen. Also wir zeigen dir, wie es funktioniert, wenn du das nicht kannst. Das ist aber schon wieder nicht Sucuras Job, weil das Ding läuft ja erstmal. Und später die Inhalte draufzupacken, ist wieder nicht unser Job, weil die kennst du nun mal.
Ja.
Und so hängen wir da so ein bisschen zwischendrin und helfen da gerne weiter, zum entsprechenden Erfolg oder Weg zu führen.
Das heißt, ich würde es so verstehen, dass ihr der Dienstleister für die Region seid, um Themen oder auch Anwendungen, die von Sucura angeboten werden, an den Anwender, an die Anwenderin zu bringen?
Unser Ziel ist es immer, das abzudecken, was zwischen Anwender und Sucura nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer.
Mhm. Und ein cooler Ansatz, da würde ich gerne noch mal kurz drauf schauen, ist, du hattest eben gesagt, dass die eine Dienststelle braucht etwas, was die andere vielleicht nicht braucht oder dann in 3 Wochen braucht oder in 3 Monaten. Das heißt also, wird es dann irgendwann diesen Katalog, den hattest du ja eben auch beschrieben, geben, dass ich quasi als User sagen kann, okay, ich brauche jetzt, keine Ahnung, eine Idee, ein Forms-Formular für XY, und dann zu gucken, okay, gibt's sowas vielleicht schon und muss ich die Welt nicht neu erfinden? Ist das so eine Idee, die da bei euch mitschwebt?
Ich glaube, das meiste kommt aus den Gesprächen heraus. Was brauche ich und habe ich da was hinten dran? Wir werden für uns einen Katalog erstellen, um einen groben Überblick zu haben, welche Lösungen haben wir an Dienststellen.
Mhm.
Wir werden den aber jetzt im ersten Step nicht veröffentlichen und sagen, ihr könnt euch daraus wie aus einem Warenkorb bedienen, sondern wir schauen, wenn der Bedarf ist, haben wir da was. Wenn wir irgendwann große Lösungen generiert haben, dann stellen wir die vielleicht auch auf den Katalog drauf. Ich denke aber, im jetzigen Moment ist das Angebot, wir können Office 365, Microsoft 365 Support anbieten und euch da unterstützen in den Dienststellen, erstmal ausreichend.
Mhm. Das heißt, die Dienststellen können sich bei euch melden, können ihre Wünsche äußern und ihr kanalisiert dann, ist das was, was wir vielleicht schon im Portfolio haben, wo wir fit drin sind, oder geben eben einen Ausblick, wann es was werden könnte.
Genau, also primär macht der Christian den Microsoft 365 Support, das ist auch seine Stellenbeschreibung. Wenn eine Dienststelle sich direkt an ihn wendet, dann guckt er, ist es in einer Stunde erledigt, und er macht das halt. Mhm. Wenn er da Luft und Zeit für hat, das teilt er sich soweit selbst ein. Und wenn er feststellt, das ist was Großes, da muss ich eine Woche lang dran programmieren, dann stimmt er sowas mit mir ab. Und wir schauen dann auch mal, ob das überhaupt Sinn macht, das für eine Dienststelle umzusetzen. Wir haben ganz viel Schattendenken immer noch hinten dran. Beispiel Dienstplanung. Da gibt es Dienststellen, die haben Wünsche, dass es Power-Apps oder sonst irgendwas gebaut werden, die eine Dienstplanung abbilden.
Mhm.
Dafür haben wir aber Produkte im Unternehmen, und nur weil Power-Apps günstiger ist, heißt es nicht gleich, dass es auch billiger ist, wenn wir das bauen.
Ja.
Weil die Dienststelle das ja selbst supporten muss, weil der Christian da Arbeitszeit reinsteckt, weil Ausfallzeiten abgedeckt werden müssen, wenn man selbst eine Software baut. Also so große Dinge, da sind wir noch ein bisschen verhalten mit.
Das heißt also nach wie vor der Spagat zwischen den Angeboten, die eben die Malteser in ihrem Portfolio haben, der Malteser-Verbund im Portfolio hat, und eben den Lösungen, die man dann doch aus den Produkten schaffen kann, ohne die bestehenden Produkte quasi zu hintergehen, sage ich mal. Also gerade das, was du mit dem Dienstplan besprochen hast, eben nicht im Hintergrund ein zweites Dienstplanprogramm zu schreiben, sondern eben dann das Dienstplanprogramm zu nutzen, was vorhanden ist.
Genau, wir gucken erstmal, wenn eine Anforderung kommt, haben wir da was, genau wie bei der Hardwarebestellung. Mhm. Bestellt jemand ein neues Notebook und ich habe eins neben mir liegen, was Tolles, dann gibt es erstmal das.
Ja. Ein kleiner Blick zurück auf zwei, wie ich finde, spannende Themen, die die Arbeitswelt nachhaltig verändert haben. Das eine, die Corona-Pandemie, sowie die Flutkatastrophe im Ahrtal. Welche Weiterentwicklungen oder Veränderungen siehst du denn aus diesen beiden Ereignissen?
Naja, die Corona-Pandemie, das wird ja jeder andere in der Arbeitswelt ja auch bestätigen, hat ganz viel für uns verändert. Zum einen das Thema mobiles Arbeiten ist ja ganz groß geworden. Das Thema, wir haben nicht mehr alles in der Dienststelle zugänglich, sondern nutzen Systeme, die uns die Daten auch an anderen Stellen einfach abrufbar machen. Das hat einen riesen Boom mit der Corona-Zeit mit sich gebracht. Ein bisschen zu schnell. Man hätte es vielleicht ein bisschen schöner einführen können, ein bisschen durchdachter. Man hat einfach vielen Menschen viele Möglichkeiten an die Hand gegeben und hat sie laufen lassen. Das finde ich im Nachhinein schwer wieder einzufangen. Trotzdem hat das eine Riesenveränderung mit sich gebracht, von der auch ich profitiere. Also ich sitze auch 1 bis 2 Tage im Homeoffice und muss auch darüber nicht diskutieren und kann da ganz normal arbeiten, als würde ich im Büro sitzen. Sogar besser, weil ungestörter. Das finde ich hat so Corona mit sich gebracht. Dieses Weg von Mini-Clients und alles ist in der Cloud gespeichert hinzu, ich habe doch wieder ein Notebook, was ein bisschen mehr kann. Das war so eine, finde ich, große Veränderung, auch was das Telefonieverhalten betrifft. Das klassische Telefon, was in der Dienststelle am Schreibtisch steht, wird immer unwichtiger bei vielen Menschen, die mit und für uns arbeiten. Und das geht halt mehr zu mobilen Dingen wie Teams und Handys.
Und das würdest du auch auf die Pandemie schon relativ stark beziehen, weil wir da die Veränderung gebraucht haben, also eben das Telefon in der Dienststelle nicht nutzen konnten, weil wir eben nicht in der Dienststelle waren.
Korrekt, du musstest da irgendwie kommunizieren und nicht jede Dienststelle war so technisch aufgebaut, dass sie unendlich viele Rufumleitungen bauen konnten. Viele Dienststellen sind recht schmal aufgebaut, was Leitungskapazitäten betrifft. Wenn da 5 Rufumleitungen laufen, ist halt Ende und dann geht eine 6. nicht mehr. Und da hat sich schon einiges getan, doch.
Und nochmal aufs Ahrtal geblickt, eine letztendlich ganz andere Situation, von heute auf morgen eine Infrastruktur, die nicht mehr vorhanden war und zum Teil neu aufgestellt werden musste. Und zwar mit Infrastruktur nicht nur das Notebook oder der PC oder der Arbeitsplatz, der nicht da war, sondern wirklich kein Mobilfunkmast. Das heißt also, ich habe einfach keinen Handyempfang gehabt. Was hat das bei dir ausgelöst, bei dir im Team mit deinen Themen mit der IT?
Mag merkwürdig klingen, gar nicht so viel. Wir haben damals Anforderungen bekommen, 2-3 Standorte aufzubauen, die ad hoc dort bereit sind zu arbeiten und zu helfen. Und die haben wir auch relativ zügig mit Socura zum Laufen gebracht, haben die ausgestattet mit LTE-Routern. Wir hatten nirgendwo das Problem, dass wir gar keinen Empfang hatten. Also wir mussten nicht in ein Gebiet, wo es gar nichts gab. Strom und zumindest LTE-Empfang gab es überall, wo diese Container standen. Und dann haben wir die Standorte mit der IT ausgestattet, die für sie notwendig war. Ein paar Dinge gehen natürlich nicht. Also wir hatten auch Anforderungen für Bevölkerungen oder kleinere Gebiete, ein WLAN aufzustellen. Das ist nicht unsere Kernkompetenz und da haben wir auch nicht die Materialien für. Im Nachgang zu der Flut haben wir jetzt ein paar Dinge auf der To-Do-Liste stehen, wie zum Beispiel mal einen Notfallkoffer aufzusetzen, in dem sich möglicherweise ein Starlink-Antenne, Modem etc. befindet.
Hilf mir, was ist das?
Starlink ist ein Satelliten-Internetsystem, was man, je nachdem wie die Vertragsverhältnisse mit denen aussehen, überall in Europa aufklappen kann. Das Ding sucht sich im passenden Satelliten und baut darüber eine recht breitbandige Internetverbindung auf. Das nutzen auch Reisebusse oder Wohnmobile, um auf dem Campingplatz mobil zu werden. Das nutzen Menschen, die so im Waldrand wohnen, wo es keine ausreichende DSL-Versorgung gibt. Und sowas überlegen wir im Moment auch anzuschaffen. So 2-3 Koffer, die ein vorgefertigtes Internetpaket drauf haben, die einen VPN-Router drauf haben, dass wir eine Verbindung über dieses Starlink-System in unser Rechenzentrum in Hamburg aufbauen können, die möglicherweise auch Internet, WLAN für Mitarbeitende oder Gäste, Besucher etc. zur Verfügung stellen können Und die Idee daran ist, in einer Pandemie schnell einen Koffer irgendwo hinzustellen, aufzuklappen und zumindest irgendeine Infrastruktur vor Ort vorzufinden. Und das Ganze könnte man dann auch bei Großveranstaltungen nutzen, um die Unfallhilfsstelle auf einem Hessentag oder so eben auch mal mit zu versorgen oder auf irgendeinem Festivalacker Internet reinzubringen für die Helfer.
Und wie bei allen Themen, die man als Backup-Lösung, als Notfalllösung hat, ist ja die Veraltung der Technik wahrscheinlich dann immer wieder die Herausforderung zu gucken, dass es eben auf dem Laufenden bleibt, auch wenn der Koffer erstmal in der Ecke stehen bleibt.
Ja, da darf er nicht stehen bleiben. Das ist ja genau die Herausforderung. Wenn der Koffer 10 Jahre in der Ecke steht und ich ihn dann aufklappe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der genau nicht mehr funktioniert, extrem hoch.
Ja.
Deswegen, wenn wir so ein System aufbauen, dann soll das auch mindestens 1, 2, 3 Mal im Jahr irgendwo nutzen. Das kostet ja auch Geld, wenn es in der Ecke steht und nicht genutzt wird. Warum biete ich es dann nicht auch jemandem an, der in einem Fall sagt, Unfallhilfsstelle versorgen oder eine Dienststelle, die gerade mit einem Bagger gekappt wurde oder sonst irgendwas. Es gibt ja verschiedene Fälle und wenn während einem Festival, wo alle 3 Koffer draußen sind, irgendwo eine Katastrophe passiert und das Ding gebraucht wird, wird das Festival eh abgeblasen, weil die Helfer ja anderweitig mit eingesetzt werden.
Und ich glaube auch für dein Team und dich ja super, weil ihr drin bleibt in der Technik und eben nicht, wenn der Koffer wirklich nur im Notfall benutzt wird und sonst zwischendurch mal reingeguckt wird oder ja abgestaubt wird, dann weiß man ja selbst auch nicht mehr, welches muss ich denn jetzt hier irgendwo anschalten. Umstöpseln.
Das ist wohl richtig. Ja. Und ein bisschen Spaßfaktor ist ja auch hinten dran, sowas aufzubauen und auszuprobieren.
Na klar. Lass uns einmal bei den Themen der Digitalisierung bleiben. Viele Prozesse werden vom Analogen auf die digitale Schiene gehoben. Ich finde das Beispiel Schiene dabei sehr lustig, weil ich irgendwie immer wieder die Bahn im Kopf habe. Bei den Maltesern gibt es bestimmt das ein oder andere Highlight. Welches war das für dich in der letzten Zeit in der Digitalisierung? Gab es da eins?
Also ein Highlight, was schon 8 Jahre her ist, dass es das erste Mal umgestellt wurde, war die digitale Rechnungsbearbeitung.
Mhm.
Thema, was ich nie verstanden habe, warum ich Belege, die ich einreiche, irgendwo in ein Kassenbuch und noch mit Bargeld. Und als damals Buzzware eingeführt wurde, war das so der erste Aha-Effekt. Es war immer noch nicht die Digitalisierung, wie man sie gerne hätte. Solange ich irgendwas ausdrucken, unterschreiben, scannen und wegschicken muss, ist es nicht digital. Auch wenn es irgendwo digital ankommt. Das haben wir ja dann auf Xfeed umgestellt, was letztendlich das Gleiche ist vom Handling. Also das war so ein großer Punkt der Digitalisierung.
Kurz zur Erklärung, Xfeed und Basware sind 2 Dienstleister, die Rechnungen digitalisieren und dann eben bereitstellen in einem Workflow, um eben das 4-Augen-Prinzip dann am Ende einzuhalten und die Rechnung zu überweisen am Ende des Tages.
Genau, keine Umlaufmappen mit Rechnungen mehr, die irgendjemand gegenzeichnen und dann nach Köln schicken muss. Noch ein Punkt, den ich toll fand, war die Einführung von einer Urlaubs-App, die wir in der RGS eingeführt haben, testweise letztes Jahr. Da wird der Urlaub digital über eine kleine App, die im Microsoft-Universum läuft, vom Handy, vom Rechner aus, wie auch immer, kann jeder Mitarbeitende den beantragen. Es landet 1 Minute später beim Vorgesetzten, der genehmigt es und das Ding ist durch. Ich sehe jederzeit, wie viel Urlaub ich habe. Ich sehe, wer in meinem Team Urlaub hat. Das gibt es im Rettungsdienst schon in vielen großen Lösungen. Da hatten wir jetzt SP Expert. Das wird gerade im Rettungsdienst umgestellt oder ist schon umgestellt auf Vivendi PEP als Softwarelösung, die dahinter steht. Das ist aber für Verwaltung noch ein bisschen oversized. Und da ist diese Urlaubs-App ein richtig tolles Ding gewesen, weil ich habe meinen Urlaubsantrag immer in meiner Hosentasche. Das fand ich jetzt auch eine schöne Sache. Und solche kleinen, selbstgebauten Lösungen, die kommt jetzt aus einer anderen Region und ist uns überlassen worden. Aber solche Lösungen helfen uns da wirklich weiter.
Kannst du ein Projekt verraten, an dem du und dein Team gerade am Tüfteln seid?
Naja, wir sind gerade so ein bisschen am Gucken, was dieser Co-Pilot uns so mitbringen kann. Das ist von Microsoft eine KI-Lösung, die haben sich eingekauft bei OpenAI, also bei GPT-4, als Lösung, die da hinten dran steht und nutzen das in ihren eigenen Systemen. Und da versucht die Socura zusammen mit den Maltesern gerade rauszufinden, was für Nutzwert das für uns haben kann. Und da sind wir ein bisschen am Basteln und Tüfteln und schauen da immer mal rein, was uns das so bringt. Ganz überzeugt sind wir noch nicht davon, weil, wie habe ich das letztens in einem anderen Podcast so schön gehört, wenn die KI für mich bügelt und kocht, dann nimmt sie mir Arbeit ab. Wenn die KI mir aber andere Dinge übernimmt und mir dadurch Zeit spart, dass ich mehr Zeit zum Bügeln und Kochen habe, ist es irgendwie, ich habe es jetzt nicht ganz so schön wiedergeben können, wie das da war, aber letztendlich spart die KI mir im Moment noch an der falschen Stelle Zeit.
Und das heißt, du kochst nicht gerne und bügelst nicht gerne.
Ich koche gerne, ich bügel nicht gerne, aber dafür haben wir zu Hause Lösungen gefunden.
Du hast es gerade schon erwähnt, auch die KI ist in aller Munde. Wie ist hier die Strategie der Malteser und wie siehst du es ganz persönlich? Nutzt du Dienste wie ChatGPT?
Die Strategie der Malteser ist noch am Schwanken. Die Zentrale hat beauftragt, eine KI-Richtlinie aufzusetzen. Die ist als Vorschlag vorhanden, aber noch nicht endgültig durch. Da wird man vorgeben können, wie man es nutzen kann. Möchte. Letztendlich ist alles, was ich der KI an Daten übergebe, in Microsofts Hand. Mhm. Und in der von OpenAI, die als Dienstleister hinten dran stehen. Das heißt, die bekommen meine Betriebsgeheimnisse schlimmstenfalls mit. Also alles, was ich an Firmendaten weiter transportiere dorthin, um es verarbeiten zu lassen, ist unter anderem nicht mehr Firmengeheimnis, sondern auch denen bekannt. Und man weiß im Moment noch nicht so genau, wo diese KI-Modelle ihre Daten herbeziehen. Also man weiß es schon, aber man weiß nicht, was sie mit Daten macht, die man denen noch einfüttert. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich kann mit dieser ChatGPT oder Copilot-Geschichte bestehende Dokumente durchsuchen lassen. Ich kann mir die zusammenfassen lassen. Ich habe idealerweise sowas wie eine Docbox. Da sind ganz viele Sachen drin, in der sich die meisten Menschen eh nicht zurechtfinden. Und die mache ich einfach auf für Copilot und sage dann Copilot, hey, ich möchte gerne meine Reisekosten ausfüllen. Wie geht denn das? Der durchforstet die Dokumente, holt mir die Infos raus, fasst aus der Anleitung, die es dazu gibt, für mich ganz kurz zusammen, was ich ausfüllen muss und idealerweise hilft er mir sogar, das Ding auszufüllen und wegzuschicken. Mhm. Das wäre so eine Idealdenke. Zeitgleich bekommt aber Microsoft an der Stelle alle Dokumente von uns als Zugriff mitgeteilt. Die versprechen, da nichts mit zu machen. Ich bin da auch jetzt kein
Pessimist,
hilf mir, kein Pessimist, der glaubt, dass sie uns da jetzt ausspionieren oder uns irgendwas Böses wollen. Trotzdem muss man sich bewusst sein, dass man hier Dinge aus der Hand gibt. So als würde ich irgendeinen Berater einschalten, guck dir die Sachen an und sag mir, wie es geht. Was der Berater damit macht, weiß ich auch nicht.
Das heißt aber, du hast eben gesagt, also durchsuch die Dokumente jetzt in der Erklärung mit der Reisekostenabrechnung, durchsucht dann der Co-Pilot zum Beispiel Anleitungen in der Docbox. Wie ist es mit deinen Dokumenten? Also wenn du ganz persönlich das eben nutzt, was ist mit deinen Dokumenten in OneDrive zum Beispiel? Also wenn ich es richtig verstanden habe, wird da ja auch dann drin gesucht, um Ergebnisse zusammenzustellen.
Ja, der Copilot hat erstmal auf alles Zugriff, auf das ich auch Zugriff habe. Und zwar auf alles, was im Moment, das ist so ein Arbeitsmodus von dem Copilot, das heißt, er kann meine Arbeitsdokumente durchsuchen. Und das sind die Dinge, die bei Microsoft gehostet liegen. Also nicht das, was in Citrix auf T oder M liegt, da hat er keinen Zugriff drauf, noch nicht zumindest. Im Moment kann der nur auf das zugreifen, was in Teams liegt, was in SharePoint liegt, was in meinem OneNote liegt. Da kommt er drauf und da hat er Zugriff drauf. Und zwar genau die gleichen Zugriffe, wie ich sie habe. Also der kann nicht in deinem OneNote für mich was suchen, es sei denn, du hast es für mich freigegeben. Dann hat er auch da Zugriff drauf. Und da sehe ich einen Vorteil, wenn ich nicht mehr weiß, wo habe ich denn was gespeichert. Ja. Da hilft er mir nämlich zu suchen.
Ja, ich denke gerade an ein Dokument, das suche ich regelmäßig, weil ich es irgendwie nur alle 3 Monate mal brauche und dann immer wieder überlege, wo habe ich es eigentlich liegen. Ich denke aber auch an das Umdenken, was ja dann für die Mitarbeitenden stattfinden sollte, wenn ich einfach mal dran denke, ob man es jetzt darf oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wir Menschen tun halt Sachen manchmal auch, die wir nicht dürfen und ich lege meine Entgeltabrechnung ohne Passwortschutz zum Beispiel in OneDrive ab, dann wäre das ja etwas, was da automatisch dann auch mit drin wäre.
Das ist korrekt, aber da hast ja hauptsächlich hoffentlich nur du Zugriff drauf, weil du dieses OneDrive ja zumachst. Was in OneDrive liegt, liegt ja eh schon bei Microsoft. Da kann man sich jetzt streiten, ob der Copilot da nochmal erweiterte Zugriffe hat und irgendwas an Daten weiter ausspäht oder nicht. Da ist Microsoft eh recht verhalten. Die sagen immer, in Europa sind wir ganz brav und ganz lieb. Letztendlich müssen die ja auch gucken, was machen ihre Dienste. Funktionieren sie und wie weit gucken sie da in Diagnosedaten rein? Das führt aber zu weit jetzt an der Stelle. Wir hoffen einfach mal, dass die uns da nicht ganz so in die Dokumente reinschauen.
Vielleicht nochmal kurz den Blick zurück, also auch da zu der Strategie der Malteser. Ich würde aber schon jetzt auch so raushören, also es ist in der Entwicklung gerade noch und in der Freigabe auch da, dass es überhaupt bei den Maltesern eingeführt wird. Und am Ende habe ich als Mitarbeitender wahrscheinlich auch die Möglichkeit zu sagen, also ich will es nutzen oder ich will es eben nicht nutzen. Das heißt also, ich habe auch da wieder noch mal eine Schranke, zu sagen, okay, ich möchte jetzt dieses generierte Tool nutzen oder eben nicht.
Genau, so wird es sein. Irgendwann werden die Malteser offiziell sagen, wir dürfen es jetzt nutzen und buchen. Also das ist ein kostenpflichtiger Service, der über Socura bereitgestellt wird. Im Moment ist er noch gesperrt, wird aber wahrscheinlich demnächst freigegeben. Vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, ist er schon freigegeben. Das kann ich nicht genau sagen, weil ich da auch kein Datum kenne. Ja. Also diese zwei Schritte, Malteser erlauben und Malteser machen es buchbar. Und dann werden wir noch in HRS schauen, wo ist denn der Nutzwert für uns? Das Ding kostet voraussichtlich 35 Euro im Monat pro Lizenz. Wie viel bringt es mir und lohnt es sich, dieses Geld ein Jahr lang zu bezahlen? Mhm. Oder nutze ich es genau dreimal und stelle fest, bringt mir doch nichts. Ja. In Zeiten, in denen ich immer über steigende Lizenzkosten diskutiere, muss ich halt auch gucken, brauche ich es oder nicht.
Und nochmal zurück zu dem Dienst ChatGPT. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es gerade für eine Entwicklung, für irgendwelche Workflows etc. In der Microsoft 365 Umgebung ja durchaus eine Erleichterung sein könnte für dein Team, eben zu sagen, sag mir mal, wie ich das und das aufstellen könnte. Ist das was ihr schon aktiv nutzt?
Im kleinen Bereich, also was wir im Moment in dieser Testgruppe nutzen mit dem bezahlten Co-Pilot, ist beispielsweise Teamsitzungen mit transkribieren. Das heißt, der Co-Pilot hört zu, der weiß ja, wer spricht, also aus wessen Mikrofon oder aus welchem Kanal irgendeine Stimme kommt. Und das versucht er als Texterkennung mitlaufen zu lassen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter, je nachdem, wie die Aussprache und das Mikrofon und der Dialekt und die Internetverbindung ist. Und das wird im Hintergrund als riesengroße Textdatei mitgeschrieben. Und dann kann der Co-Pilot selbst darauf ansetzen und kann mir Dinge davon rausziehen, beispielsweise ein Protokoll schreiben oder eine To-Do-Liste erzeugen und kann die auch gleich in Planner einfügen. Wenn der rausgehört hat, ich habe jetzt irgendeine Aufgabe zu erledigen, dann erzeugt er einen Planner-Eintrag und weist mir die zu. Also solche Dinge kann der jetzt schon. Es funktioniert auch semi-gut. Und was der auch ganz gut kann, wenn ich zu spät in eine Sitzung komme, weil die Bahn mal wieder gestreikt hat und irgendjemand hat den Co-Pilot mitlaufen lassen, dann kann ich reingehen und kann prompten. Prompten ist so eine Sprach- oder Textschnittstelle zum Co-Pilot, an dem ich ihm Befehle mitgeben kann. Da kann ich reinschreiben, hey, was habe ich schon verpasst? Und innerhalb von einer Minute, halben Minute bekomme ich aufgelistet, der Peter hat über das erzählt, der Christoph hat über das erzählt und die Daniela hat die und die Themen gehabt. Und dann bin ich innerhalb von 2 Minuten, nachdem ich das gelesen habe, im Thema drin, ohne dass ich jetzt einen großen Verlust habe und werde so schnell abgeholt.
Ich habe eben gerade so ein bisschen gegrinst, während du das erzählt hast, weil ich gerade auf der einen Seite gedacht habe, oh, wie cool, nie wieder Protokolle in Sitzungen, sondern es wird einfach mitgeschrieben. Gleichzeitig kann es natürlich auch die Qualität der Sitzung vielleicht etwas heben, um irgendwelche laxen Aussagen dann wegzulassen, weil man eben weiß, da wird was mitprotokolliert und ich habe da nicht einen Menschen sitzen, der einfach mal irgendwelche spitzfindigen Kommentare weglässt, sondern ich habe da eine Software, die eben alles mitnimmt.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Okay.
Ich erkläre immer ganz am Anfang, ich lasse den jetzt mitlaufen, es wird alles mitgelockt und dann läuft es ganz normal weiter. Also da habe ich keine Einschränkungen und auch noch keine Angst gesehen. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, ob die Teilnehmenden schon mal in dieses Transkript reingeguckt haben. Da bin ich immer irritiert, wenn ich auch lese, was ich so von mir gegeben habe. Da bin ich doch manchmal erschrocken, was ich so alles erzählt habe.
Glaube ich sofort. Deine Tätigkeit im IT-Kompetenzzentrum erfordert sicherlich ganz viel Zeit am Bildschirm und auch an dem erwähnten Telefon, egal ob es jetzt auf dem Tisch noch steht oder eben digital unterwegs ist. Wie schaut es da bei dir privat aus? Telefonierst du überhaupt noch gerne? Sitzt du privat noch am Rechner? Nutzt du dein Handy privat? Wie können wir uns das vorstellen?
Telefonieren tue ich tatsächlich nicht sonderlich gerne privat. Ein paar Leute, mit denen ich immer mal wieder Kontakt habe, den suchen aber meistens die Leute zu mir. Ist vielleicht berufsbedingt so, dass ich auch selten raustelefoniere. Ich kommuniziere lieber mit Menschen, treffe mich mit Freunden, mit Nachbarn, geh im Ort irgendwo weg und mach irgendwas, geh auf kleinere Veranstaltungen. Das ist so die Kommunikation, die ich lieber am Privatleben mag. Was ich tatsächlich sehr gut machen kann zum Entspannen, ist zu Hause den Rechner anzuschalten und irgendeinen Quatsch zu programmieren. Irgendwas, was fürs Private ist, irgendein neues Programm für die Rollladensteuerung, irgendein Gedöns, wo ich zu Hause wieder böse angeguckt werde, wenn irgendein Schalter was anderes macht, als er es vorher getan hat. Das ist was, da kann ich wunderbar bei abschalten.
Also die IT spielt dann auch zu Hause weiterhin die Rolle, aber eben nicht so kopflastig vielleicht oder zumindest eher zum Entspannen dann.
Genau, also auch ich besitze einen Serverschrank zu Hause.
Gibt's etwas, was du gerne der Region noch mitgeben möchtest, wo du sagst, hey, wenn ihr da eine Idee habt oder eine Frage habt, so könnt ihr uns erreichen. Wir würden das auch noch mal in die Shownotes, da würde ich es noch mal reinpacken. Auf jeden Fall eure E-Mail-Adresse, wie man euch erreichen kann. Gibt es irgendwas anderes noch, wo du sagst, das würde ich unbedingt gerne noch mal loswerden?
Wir sind gern für die Region da und gerne erreichbar. Die meisten Dinge, die an uns rankommen, sind eigentlich Socura-Themen. Kann euch empfehlen, auf die Support-Seite der Socura zu gucken. Das ist ein Wiki, was die Socura für uns aufgebaut hat, was auch eine sehr gute Suchfunktion oben rechts in der Ecke hat. Die findet viel, die wird aber auch demnächst auf SharePoint umgestellt und dann findet auch der Co-Pilot da was drauf. Wir haben eine eigene Startseite, SharePoint-Seite bei den Maltesern in HRS, da sind wir auch mit der IT vertreten. Und unser Ziel ist da ein bisschen mehr an Infos rauszupacken. Also schaut auch da gerne mal vorbei.
Dann würden wir gerade die zwei Sachen würde ich definitiv verlinken. Mhm. Also einmal die Support-Seite support.malteser.org und eben auch der direkte Weg auf die SharePoint-Seite der Region. Ich habe gesehen, da tut sich einiges gerade auf dieser SharePoint-Seite. Also egal, ob es dein IT-Kompetenzzentrum ist oder auch die Personalabteilung, die ein ganz simples Tool für zum Beispiel die Änderung der Bankverbindung da anbietet. Also viele Themen, die ich eben dann erledigen kann, auch wenn ich niemanden mehr erreichen würde.
Genau, so ist es.
Danke für deine Eindrücke und deine Hinweise. Die Kontaktdaten hatte ich gerade schon gesagt. Zu dir und deinem Team packe ich in die Shownotes. Viel Freude bei allen IT-Themen, die anstehen und noch kommen. Und weiter geht's hier im Malteser HRS der Talk mit einer neuen Folge im Oktober. Ich freue mich auf meine Gästin Laura Colling. Sie ist Teilnehmerin am Malteser-Programm Frauen in Führung. Die neue Folge dann ab 20. Oktober überall, wo es Podcasts gibt. Und unter malteser-podcast-hrs.de. Vielen Dank für eure Ohren. Danke, Thorsten. Und tschüss.
Danke, Peter. Tschüss.